Gnade sei mit euch und Friede von Gott und Jesus Christus, der als das wahre Licht in dieser Welt erschienen ist. Amen. Der Predigtabschnitt für den heutigen Sonntag steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Da schreibt Paulus an die Gemeinde, christliche Gemeinde in Korinth: Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt, und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Herr Jesus Christus, bitte segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, jetzt frage ich zuerst mal die Kinder, die hier sind: Wie ist das in der Schule, wenn Mannschaften gebildet werden? Ist das da bei euch auch noch so, im Sportunterricht zum Beispiel, dass zwei Kinder wählen müssen, um eine Gruppe zu kriegen? Nein? Nein, also zu meiner Zeit war das noch so. Ein Mädchen und ein Junge oder zwei Mädchen, zwei Jungen, egal. Wenn Mannschaften gebildet werden sollten, dann durften die aussuchen, wer in die jeweilige Mannschaft kommt. Und es war immer spannend, wer wann aufgerufen wurde. Für die Wählenden zählten da Sportlichkeit, Schnelligkeit, Kraft, besondere Fähigkeiten, Beliebtheit und anderes mehr. In der Regel wählten sie die in ihren Augen Besten zuerst. Und die dann übrig blieben, naja, die nahmen sie dann auch in Kauf. Der heutige Predigtabschnitt nimmt uns nicht mit in den Sportunterricht, sondern in die christliche Gemeinde in Korinth, Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus. Korinth war eine moderne, aufstrebende Hafenstadt an der Landenge zwischen der Peloponnes und dem griechischen Festland, mit einem Hafen zur Adria und einem weiteren zur Ägäis. Die Wirtschaft florierte und es gab ein reiches kulturelles und öffentliches Leben. Auch die heute bekannten Probleme von Menschen unterschiedlicher Nationen und Religionen gab es in jener Provinzhauptstadt, und die Schere zwischen Arm und Reich, die gab es auch. Außerdem war Korinth als Hafenstadt ein verruchter Ort, an dem alles, was an sexueller Ausschweifung denkbar war, praktiziert wurde, sodass davon sogar die Bezeichnung korinthisch abgeleitet wurde. Eben in jener Stadt lebte der Apostel Paulus in den Jahren 51, 52 nach Christus für 18 Monate. Menschen unterschiedlicher Nationen und Religionen und sozialer Schichten erkannten in dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus ihren Retter und nahmen ihn als Herrn an. Und Paulus gründete eine christliche Gemeinde in Korinth. Von Kleinasien aus schrieb er dann später Briefe und begleitete die Gemeinde weiter. Ein erster Gedanke: Was bei Menschen zählt. Die Gemeinde erlebte, was in ihrem Umfeld zählte und was sie selbst auch bewegte. Die Griechen teilten die Welt ein in Griechen und Nichtgriechen. Für die Griechen galt nur der gebildete Grieche als vollwertiger Mensch. Es gab unterschiedliche philosophische Schulen, die das Sein zu ergründen suchten. Die Griechen argumentierten intellektuell. Für sie zählten Weisheit und Erkenntnis. Für die Juden dagegen war die göttliche Gabe des jüdischen Gesetzes, der Tora, Ausgangspunkt ihres Glaubens. Und sie teilten die Welt ein in Juden und Nichtjuden. Sie legten Wert auf die entsprechende Befolgung des jüdischen Gesetzes. Sie hatten von Paulus Zeichen dafür verlangt, dass seine Botschaft von Gott war, bevor sie ihr glauben wollten. Die Juden argumentierten ethisch. Durch das Befolgen des Gesetzes wollten sie ein Gott wohlgefälliges, heiliges Leben führen und sich vor Gott gerecht erweisen. Für sie zählten die eigene Gerechtigkeit und Vollkommenheit und dadurch hofften sie auf Erlösung. Paulus jedoch kommt vom gekreuzigten Christus her. Er weiß, dass seine Predigt vom Kreuz sowohl Juden als auch Griechen mit ihren Idealen und Haltungen gänzlich zuwiderläuft, in radikalem Gegensatz dazu steht. Er argumentiert christologisch. Er schreibt in den vorausgehenden Versen, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und weiter, die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis, wörtlich ein Skandalon, also ein Skandal, und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es ist Paulus völlig egal, wie er von den vornehmen Juden und von den vornehmen Griechen und von den leidenschaftlichen Juden angesehen wird. Er nimmt das Ärgernis und die Torheit des gekreuzigten Christus gern in Kauf, weil er weiß, er hat durch Christus unendlich viel mehr gewonnen. Rettung aus der Verlorenheit ohne Gott, Vergebung, Gnade, Frieden, Freiheit, ewiges Leben. Größeres gibt es nicht. Paulus ist durchdrungen von dieser guten Botschaft, vom Evangelium. Und er erlebt das Wunder, dass eben in Korinth Juden und Griechen zum Glauben an den gekreuzigten Christus finden und das Wort Gottes und das Wort vom Kreuz als Gotteskraft erfahren. Jetzt jedoch, aus der Ferne, ist Paulus besorgt um die junge Gemeinde in Korinth. Sie lässt sich beeindrucken von anderen Botschaften, sodass Paulus ihr an anderer Stelle schreibt, ich fürchte, dass eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. In der Tat hatte es bald, nachdem Paulus weggegangen war, in der Gemeinde Spaltungen und Parteiungen gegeben. Gemeindeglieder gaben die Botschaft vom Kreuz preis und ersetzten sie durch vermeintlich geistliche Weisheit, die in Wahrheit menschliche Weisheit war. Sie rühmten sich durch ihre Erkenntnis an den Kräften der göttlichen Welt teilzuhaben und den Niederungen dieser Welt enthoben zu sein. Sie betrachteten sich als Geisterfüllte, denen alles erlaubt zu sein schien und die Gebote nicht mehr brauchten. Darauf waren sie stolz und prahlten damit. Was zählt bei uns? Was ist uns wichtig? Wir leben in einer multikulturellen, multireligiösen Gesellschaft. Der esoterische Markt boomt. Es gibt eine Vielzahl von angeblichen Heilsbringern und Heilsangeboten. Das Wort vom Kreuz, dass Jesus gekommen ist, um unsere Sünde wegzunehmen und die Trennung zwischen Gott und uns aufzuheben, das ist auch heute nicht unbedingt attraktiv. Es schmeichelt nicht den Ohren. Ähnlich wie zu Zeiten des Paulus müssen Menschen, die sich zum Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Christus bekennen, bis heute mit Verlachtwerden und Verachtung rechnen, in manchen Ländern sogar bis hin zu Verfolgung und Tod. Die Korinther standen in der Gefahr, den Skandal und die Torheit des Kreuzes abzuschwächen. Sie prahlten und rühmten sich mit ihrer vermeintlich tieferen Erkenntnis, Weisheit und Geisterfüllung. Übrigens ist immer wieder die Rede von Stolzsein und Prahlen in den Korintherbriefen. 28 Mal kommt das griechische Wort in beiden Briefen vor. Ein zweiter Gedanke, was bei Gott zählt. Paulus holt die Korinther auf den Teppich. Er erinnert sie an ihre menschliche Herkunft und ihre Berufung durch Jesus Christus. Was hatte sich Gott mit den Gemeindegliedern in Korinth für eine Mannschaft im übertragenen Sinn zusammengestellt? In der Gemeinde waren nicht viele gebildete, angesehene oder mächtige, politisch einflussreiche. Vermutlich gab es viele Sklaven, Ungebildete, sozial Schwache und Menschen mit einer zweifelhaften Karriere. Doch gerade die hatte Jesus Christus angesprochen, sie ausgewählt, ihnen Glauben geschenkt und sie zur Gemeinde zusammengefügt. Gestern war Epiphanias. Gott offenbart sich in Jesus Christus und erscheint allen Völkern. Das ist die Botschaft von Epiphanias. Die Sterndeuter sind die ersten im Neuen Testament genannten Personen aus anderen Völkern, die das Jesuskind finden und es anbeten. Und die Korinther dürfen auch dazu gehören. Auch ihnen hat sich Jesus Christus offenbart. Und wir dürfen auch dazu gehören, wir, die ebenfalls aus den Völkern sind. Jesus wählt sich seine Mannschaft auch heute nicht nach menschlichen Maßstäben und Idealen aus, wie zum Beispiel Bildung, Karriere, Geld, Macht, Ansehen, Ehre, Religionszugehörigkeit, Gesundheit, Kraft, Schönheit und so weiter. Schön, wenn Menschen mit diesen Merkmalen auch in der Gemeinde Jesu vorhanden sind und wir freuen uns, dass das so ist. Doch die Kriterien sind in keiner Weise Voraussetzung dafür. Um vor Gott bestehen zu können, sind sie sogar ganz und gar ungeeignet. Paulus arbeitet heraus, Gott wählt sich die aus, die nach menschlichen Maßstäben nichts gelten. Warum? Und da muss ich wirklich auch noch mal drüber nachdenken. Warum schreibt Paulus, damit Gott die Weisen zu Schanden mache, damit er zu Schanden mache, was stark ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Wie passt das damit zusammen, dass Gott uns doch Stärken und Fähigkeiten geschenkt hat, dass er uns unsere Gaben gegeben hat? Ich denke, es ist wichtig, diese Aussage von der letzten Begründung her zu lesen, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Paulus erteilt hier allen eine Absage, die auf ihre menschliche Weisheit und Stärke, ihre Fähigkeiten und Leistungen setzen, losgelöst von Gott, ohne die Einsicht, dass sie letztlich diese Gaben von Gott empfangen haben, die meinen, Gott nicht zu brauchen, ohne ihn auskommen zu können, die meinen, mit sich selbst genug zu haben. Wenige Kapitel weiter in 1. Korinther 4 unterstreicht Paulus, was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich denn, als hättest du es nicht empfangen? Das heißt, letztlich ist doch alles Geschenk und Gabe von Gott und dann ist es auch nur angemessen, Gott dafür zu danken und es so einzusetzen, dass Gott dadurch geehrt wird und es den Menschen dient und letztlich auch uns selbst und wir dabei beschenkt werden. Bei Gott zählt weder Grieche noch Jude sein, weder menschliche Weisheit noch menschliche Gerechtigkeit, weder Haben noch Sein. Bei Gott zählt in Christus sein. Und das demonstriert Gott insbesondere an Menschen, die nach menschlichen Maßstäben durchfallen. Was allerdings kein Grund für diese Menschen ist, hochmütig zu werden. Es ist Gottes Gnade allein, die zählt. Martin Luther hat in der Heidelberger Disputation von 1518 einmal die These aufgestellt, die Liebe Gottes findet das, was ihm liebenswert ist, nicht vor, sondern schafft es. Die Liebe Gottes findet das, was ihm liebenswert ist, nicht vor, sondern schafft es. So ist Gott. Gottes Liebe und Gottes Kraft ist es, die aus dem, was nichts ist, etwas schafft und macht und die dem, was nicht ist, ruft, dass es sei. Gottes Liebe ist der Grund dafür, dass wir in Christus sein und vor Gott bestehen können. In Christus sein. Das meint, in den Herrschaftsbereich von Jesus Christus hineingehen wie in einen Schutzraum. Es ist eine Beschreibung für das, was Glauben heißt, nämlich in diesen Schutzraum eben hineinzugehen, in diesen Herrschaftsbereich von Jesus, in dem ich für mich gelten lasse, dass ich von mir aus vor Gott nicht bestehen kann, sondern verloren bin. Dass Jesus Christus am Kreuz auch meine Schuld und Ungerechtigkeit mit in den Tod genommen hat. Dass er durch seine Auferstehung auch mir Vergebung und Versöhnung mit Gott schenkt und mich vor Gott gerecht macht. Und dass er mir durch ihn und mit ihm zu einem erneuerten Leben nach Gottes Willen hilft. Durch den Glauben bin ich in Christus und er lebt in mir. Und das alles geht nicht anders als durch das Wort vom Kreuz, in dem Gott seine Kraft zur Rettung und Erlösung aus dem Verlorensein ohne ihn offenbart. Paulus schreibt, durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Was Griechen und Juden aus menschlicher Kraft erstrebten und damit vor Gott scheiterten, Weisheit und Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung, in Jesus Christus ist es da und wir dürfen daran teilhaben. Ein drittes und letztes, worauf wir stolz sein können, eben auf diesen Jesus Christus, als unseren Mannschaftsführer und auf das, was er getan hat und tut. Er nimmt uns, wie wir sind. Ihm müssen wir nichts vormachen. In seiner Mannschaft ist jede und jeder willkommen, unabhängig von seinen Qualitäten und Fähigkeiten. Bei ihm zählt nicht unsere Leistung, sondern seine Liebe. Dafür hat er am Kreuz mit seinem Leben gezahlt. Zu ihm zu gehören, in seiner Mannschaft zu sein, das ist nicht der größte Erfolg, das ist das größte Geschenk. Darum, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Oder nach Hoffnung für alle, wenn jemand stolz sein will, soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.